NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Pulverschnee. Der Traum der Skifahrer und aller Freunde des Winters. Zu diesem Traum gehören nicht unbedingt die Kunstschneeflocken aus den Schneekanonen, wie sie sich an den Pisten der Olympischen Winterspiele in Sotschi im Moment noch befinden. Es sind die kleinen, natürlichen Kristalle, die in dieser Jahreszeit eigentlich auf die Erde fallen und sie bedecken. Schnee, der in Norddeutschland in diesem Winter auf sich warten lässt und in den USA in ungewohnten Mengen fällt. Hat sich der Schnee verändert? In seiner Art? Seinem Niederschlag? Und was die Jahreszeiten betrifft, in denen er fällt? Wir berichten über neue Erkenntnisse von Schneeforschern. Das Phänomen Schnee, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt. Ein weiteres Thema ist außerdem ein neuer Klebstoff für medizinische Behandlungen. Wissenschaftler haben bei der Miesmuschel abgeguckt. Und wir berichten über einen Roboter, der selbstständig Unbekanntes wahrnehmen und darauf reagieren kann. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Mein Name ist Maike Wahlhorn. Für medizinische Behandlungen sind Klebstoffe unverzichtbar. Zum Beispiel für das Kleben von Implantaten oder auch das Einsetzen von künstlichen Herzklappen. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Klebstoffe, die dafür benutzt werden, auch verträglich sind. Im Fraunhofer-Institut in Bremen haben sich die Wissenschaftler darum mit Miesmuscheln beschäftigt, die zum einen die Fähigkeit haben, im Salzwasser auf allen möglichen Untergründen besonders fest zu haften und die zum anderen eben einen natürlichen Klebstoff produzieren. Nun geht es um den Einsatz in der Chirurgie. Ist das Wunderhaftmittel der Miesmuscheln dafür auch geeignet? Michael Kurt hat mit den Bremer Forschern über ihre neuesten Erkenntnisse gesprochen.
Tiere, die sich nicht schutzlos dem Wellenschlag ausliefern, sondern der Brandung trotzen, müssen sich schon gut festhalten können. Muschelbänke im Watt, die sich wie Felsen dem Wasser entgegenstellen, Seepocken oder Miesmuscheln, die sich an Wale oder Schiffsrümpfe heften und so als blinde Passagiere die Weltmeere durchkreuzen. Viele Tiere können einen Zement oder Klebstoff produzieren, mit dem sie sich fest an einem Gegenstand ihrer Wahl verankern oder sich unter Wasser fortbewegen können, ohne dabei ein Spiel der Wellen zu sein.
Wir hatten zeitweise in unserem Aquarium einen kleinen Seeigel. Durch das Aufsetzen der Stacheln und etwas Klebstoff absondern, hält er sich fest und wenn er sich bewegen will, löst er sich wieder. Und das konnte man an unserem Aquarium sehr schön beobachten.
Katharina Richter vom Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung IFAM in Bremen erfreut sich nicht nur privat an Seeigeln, die hochhackig auf ihren Stacheln über den Meeresboden spazieren können. Das Studium solcher Tiere soll ihr helfen, neuartige Klebstoffe nach alten Vorbildern aus der Natur zu entwickeln. Insbesondere interessieren sie Tiere, die unter Wasser kleben können, denn die Chemikerin hofft, dass ein entsprechender Klebstoff wahrscheinlich auch im wässrigen Milieu des menschlichen Körpers gut kleben würde.
Muscheln sind sehr gut im Kleben, also sie halten sich ja in doch sehr wilden Buchten sehr stabil fest. Und neben den Muscheln gibt es auch noch die Seegurke, die einen Klebstoff absondert, der sich nach einiger Zeit ungefähr 4-5 Stunden auflöst. Aber kurzfristig ist er sehr tacky.
Sehr tacky, also hervorragend klebend, ist die Miesmuschel, die Fäden ausbildet, die sich über feste Klebepunkte an einem Substrat ihrer Wahl heften können. Dies geschieht mit Hilfe von bestimmten Proteinen, also Eiweißen. Da man für 1 Gramm eines solchen Klebstoffes 10.000 Muscheln bräuchte, forscht man daran, wie man solch einen Klebstoff synthetisieren, also künstlich herstellen kann. Klaus Rischka, der am Fraunhofer Institut IFAM bioinspirierte Klebstoffe entwickelt.
Wir versuchen, das Gute aus beiden Welten, aus der synthetischen Welt und aus dem Bereich der Natur miteinander zu verbinden. Und man könnte sicherlich auch einen klassischen synthetischen Klebstoff großindustriell nehmen, um zum Beispiel Weichgewebe und zum Beispiel unsere Milz zu kleben. Das Problem wird nur sein, dass die Biokompatibilität nicht gegeben ist. Man könnte vielleicht auch einen Silikonklebstoff nehmen, wie man es aus dem Badezimmer kennt. Der ist schön weich, der ist schön flexibel, könnte man sich vorstellen, wenn man den vielleicht noch ein bisschen weicher macht. Dann könnte er sicherlich sehr gut an der Milz haften bleiben. Wird wahrscheinlich die Milz aber nicht mögen, wenn man die damit klebt.
Doch die Alternativen Nadel und Faden sind in Operationssälen nicht besonders beliebt.
Der Chirurg möchte gerne kleben, weil es einfacher ist.
Und das tut er teilweise schon. Fibrinkleber, mit denen Gefäße geklebt werden, sogenannte Cyanacrylate oder gelatinebasierende Kleber. Doch keiner dieser Klebstoffe erfüllt alle Voraussetzungen, um beispielsweise einen Milzriss zu verkleben.
Ein Milzriss zum Beispiel, was man ja heute noch nicht durch einen Klebstoff behandeln kann, sondern ein relativ weiches Gewebe. Dieses Gewebe muss miteinander verbunden werden. Auf der anderen Seite dürfen natürlich die Blutgefäße, die da durchlaufen, nicht in ihrer Wirksamkeit unterbrochen werden. Also die müssen Austausch von Medien zulassen. Und was aber wichtig ist für alle Klebstoffe, die man irgendwie im Körper einsetzen will, die müssen, wie es so schön heißt, biokompatibel sein.
Klebstoffe, die im menschlichen Körper zum Einsatz kommen sollen, dürfen nicht giftig sein, nicht vom Körper abgestoßen werden und müssen im wässrigen Milieu gut kleben. Genau diese Eigenschaften erhofft man sich vom Miesmuschelklebstoff, dessen Eiweiße unter Laborbedingungen getestet werden.
Wir haben nun versucht, aus diesen riesenlangen Sequenzen von mehreren, zum Teil 100 Aminosäuren, einzelne Abschnitte, die relativ klein sind, zu synthetisieren und auf ihre Klebfestigkeit zu untersuchen. Und haben dann Grundlagen für einen neuen Klebstoff entwickelt für die dentale Implantologie, wo es darum ging, ein Titanimplantat mit dem Zahnfleisch wieder fest zu verbinden, um eine Entzündung im Knochen zu vermeiden.
Die Forschung nach Klebstoffen ist übrigens nichts für Menschen, die ungeduldig sind, so Klaus Rischka, der in Bremen auf der Suche nach dem optimalen Klebstoff ist.
Wir machen dann so ein bisschen mit Try and Error, also immer versuchen, ein bisschen was zu synthetisieren, klebt es nicht und immer wieder neue Sequenzen.
Wobei, mit dem Originalklebstoff aus der Natur darf man nicht zu großzügig umgehen. Die Extrahierung von einem Gramm Miesmuschelklebstoff kostet rund 200.000 Euro. Doch wenn es wirklich gelänge, mit ihm Knochen wieder zusammenzukleben, künstliche Herzklappen einzusetzen und Brandwunden zu versorgen, hätte sich die Investition gelohnt. Neben der Miesmuschel geraten immer wieder auch andere Tiere in den Fokus der Forscher. Derzeit erfährt der Salamander einige Beachtung, so Klaus Rischka vom Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und angewandte Materialforschung.
Der Salamander, wenn der bedroht wird, dann sondert er ein gewisses Sekret ab, ein sehr klebriges Sekret. Was man zurzeit weiß, es sind Proteine, es sind aber auch Zucker. Welche Funktion nun genau was bewirkt, wissen wir nicht. Bei der Miesmuschel zum Beispiel weiß man genau, welches Protein wofür verantwortlich ist. Das ist wie so ein Baukastensystem. Jedes Protein hat eine gewisse Funktion in dem Klebstoff. Der Salamander ist dann noch sehr neu auf dem Markt und deswegen auch sehr attraktiv.
Ob Seepocke, Seegurke, Frösche, Salamander oder Miesmuscheln, auch wenn nie der evolutionäre Vorsprung vieler Millionen Jahre im Labor aufgeholt werden kann, vielleicht gelingt es den Forschern ja, dass Chirurgen mit Hilfe von Vorbildern aus der Natur demnächst auch routinemäßig im Körperinneren kleben statt nähen.
Bei der Miesmuschel abgeguckt. Neue Forschungen zur Entwicklung von Klebstoffen in der Medizin. Das war ein Beitrag von Michael Kurt. Die Musik, die Sie hören, kommt von der CD Epiphany von David P. Stevens. Wir spielen sie heute in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und nun kommen wir zum Schwerpunkt in unserer Sendung, dem Schnee. Bei uns noch keine Spur davon, aber es ist ja relativ warm. Und nach den Voraussagen der Klimaforscher sollen die Winter ja noch deutlich wärmer werden. Und auch in Sotschi ist es so warm, dass selbst Schneekanonen bei der Planung nicht genügend Schneesicherheit garantieren konnten. Darum wurde schon lange vor den Winterspielen auf das sogenannte Snow Farming gesetzt. Es wurde massenhaft Schnee über den Sommer in Russland gelagert. Und Schneeforscher aus der Schweiz haben den Russen dabei geholfen. Über das Snow Farming berichtet Volker Masek.
Ja, das ist eben das, was man bei Olympia ja auch hat. Es wird immer wieder Überraschungen geben.
Ja, es hätte sogar eine böse Überraschung geben können bei den 22. Olympischen Winterspielen am Schwarzen Meer.
Das Stadion für die Skispringer und für die Nordisch Kombination, also auch die Loipe für die Nordisch Kombinierer, das liegt auf ca. 600 Meter Höhe. Und die Schneegrenze in Sotschi, in diesem Gebiet, die liegt im Durchschnitt auf ca. 1000 Meter.
Es hätte sein können, dass gar nicht genügend Naturschnee da ist für Sprungschanze und Langlaufloipe. Auch der Schweizer Forscher Hans-Uli Riener war im Vorfeld der Wettkämpfe skeptisch.
Man hat auch keine Sicherheit, dass man Schnee produzieren kann auf dieser Höhe.
Das ginge eigentlich ganz gut mit Schneekanonen. Sie versprühen Wasser, das zu Schnee gefriert. Doch dafür benötigen die Maschinen Temperaturen um 0 Grad herum und die sind in Sotschis Tieflagen nicht garantiert. Also überlegten sich die russischen Olympia-Organisatoren etwas anderes. Schon im vergangenen Winter häuften sie riesige Naturschneeberge auf und brachten sie über den Sommer.
Um die 500.000 Kubikmeter.
Das entspricht etwa 400 großen Schwimmbecken.
Also das ist einem riesengroßen Stil, wie man das wahrscheinlich bis jetzt wirklich noch nirgends gemacht hat.
Hans-Uli Riener kennt sich aus mit dem Übersommern von Schnee. Er selbst hat es schon erprobt am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos in der Schweiz, wo er eine Arbeitsgruppe leitet.
In der Höhe wird es ja schon länger gemacht. Auf den Gletschern wird mit Vlies der Schnee zum Teil eben abgedeckt, damit er übersommert. Und dann kam öfter die Frage, wie wäre das in tieferen Lagen?
Daraus ist eine Methode entstanden, die sich Snow Farming nennt und bei der es darum geht, Schnee über die warme Jahreszeit zu retten. Dazu häuft man ihn erst einmal an, typischerweise mit Schneekanonen, und schützt ihn dann vor hohen Außentemperaturen, starker Einstrahlung und eindringendem Regen. Besser als ein Vlies oder eine Folie eignet sich dafür nach den Experimenten in Davos ein ganz anderes Isoliermaterial.
Wir haben Sägespäne genommen, weil einerseits das Holz ja gut isoliert, andererseits die Sägespäne nehmen das Regenwasser auf und das Regenwasser verdunstet dann und diese Verdunstung erzeugt die sogenannte Verdunstungskälte. Das heißt, es gibt zusätzlich einen Kühlungseffekt.
30 bis 50 Zentimeter sollte die Sägemehlhülle schon dick sein, um gut zu isolieren und die Temperaturen im Schneeklotz möglichst nicht über den Gefrierpunkt steigen zu lassen, denn dann schmelzen die Kristalle.
Je höher die Temperatur, desto dicker muss die Isolationsschicht sein.
Komplett kriegt man den angehäuften Schnee aber sowieso nicht über den Sommer.
Um die 30-35% gehen verloren.
So war es auch in dem Testtal in der Nähe von Davos bei einer Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius in der warmen Jahreszeit. Obwohl der Schwund über den Sommer also ein gutes Drittel beträgt, gibt es dennoch Veranstalter, die inzwischen auf das Snow Farming schwören, wie der Schweizer Experte erzählt.
In kleinem Stil machen das schon einige, ebenso für Langlaufstadions oder für irgendeinen Wettbewerb im Sommer oder im Herbst. Aber der Aufwand ist relativ groß. Man muss den Schnee produzieren. Klar, man braucht einen großen Platz. Und dann muss man diesen Schnee wieder ausführen. Man muss ihn mit dem Bagger wieder auf Lastwagen laden und mit Lastwagen wieder ausführen.
Jetzt feiert die Methode Premiere bei Olympischen Winterspielen. In Sotschi übersommerte der Schnee dabei nicht unter Sägespänen, sondern unter riesigen Isoliermatten.
Snow Farming. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Nicht nur in Sotschi ist es warm, auch bei uns ist kein Schneewetter. Ich habe mit dem Klimaexperten Mujib Latif darüber gesprochen. Während in den USA ungewohnte Schneemassen vom Himmel kommen, ist bei uns keine einzige Flocke zu sehen. Hat der Schnee sich als Naturereignis des Winters hier ganz verabschiedet? Was ist los mit dem Schnee in Norddeutschland?
Es ist deutlich in Deutschland wärmer geworden, ungefähr um 1 Grad seit 1900. Und das macht sich eben gerade auch im Winter bemerkbar. Und deswegen bekommen wir eben doch recht selten jetzt solche Situationen, die durch Eis und Schnee gekennzeichnet sind.
Aber wenn es jetzt wärmer geworden ist, beziehungsweise in diesem Jahrhundert mit dem Klimawandel ja auch noch wärmer wird, so starke Minusgrade brauchen die Flocken doch gar nicht.
Ja, das stimmt. Aber wir bekommen nicht nur wärmere Temperaturen, sondern auch die Wetterlage. Die stellt sich so ganz allmählich um. Und der Deutsche Wetterdienst hat festgestellt, dass diese berühmten Westwindlagen eben sehr viel häufiger inzwischen kommen. Und die sind eben doch so warm, dass sie einfach keinen Schnee mehr möglich machen. Weihnachten hatten wir zum Beispiel Temperaturen von über 10 Grad. Das liegt eben daran, dass die milde Luft vom Atlantik dann zu uns geweht wird. Und dann gibt es einfach keinen Schnee mehr.
Und in den USA wird es dann eher kälter im Winter?
Nein, also davon kann man nicht ausgehen, denn wir haben ja zwei Effekte. Auf der einen Seite haben wir die Erwärmung durch das Meer an den sogenannten Treibhausgasen, allen voran Kohlendioxid. Das wirkt immer, aber dann kommt eben noch ein zweiter verstärkender Effekt zu, zumindest bei uns verstärkend. Das ist dieser dynamische Effekt durch die Änderung der Wetterlage. Aber langfristig werden auch die Amerikaner weniger Schnee bekommen. Und insgesamt haben sich ja die Schneeflächen auf unserem Planeten massiv zurückgezogen. Und das ist nochmal ein verstärkender Effekt, was die globale Erwärmung angeht.
Also ist es so, dass der Rückgang des Schneefalls noch zusätzlich zum Klimawandel beiträgt?
Ja, genau. Also wenn der Schnee weniger oft fällt und wir weniger Fläche haben auf der Erde, die mit Schneeflächen bedeckt sind, dann kann eben die Sonnenstrahlung absorbiert werden von der jetzt dunklen Oberfläche und das facht nochmal die Erwärmung an.
Und warum scheint der Zeitpunkt, an dem es beginnt zu schneien, weiter vom Winter in den Frühling verschoben zu sein? Es schneit jetzt doch auch oft im März erst.
Ja, das war in den letzten Jahren so, das stimmt, aber da ist eben auch sehr viel Zufall dabei. Das Wetter ist ja das Paradebeispiel für ein chaotisches System und wenn mal 2-3 Mal im März Schnee fällt, dann ist das für uns Meteorologen einfach noch kein Trend, sondern wie gesagt, wir müssen viele, viele Jahrzehnte betrachten und wenn wir das tun, dann können wir nicht erkennen, dass der Schnee immer später kommt. Ganz im Gegenteil, wir sehen, dass über die letzten gut 100 Jahre die Vegetationsperiode sogar 2 Wochen länger geworden ist. Das heißt, insgesamt sind Schnee und Eis auf dem Rückzug.
Rechnen wir mal damit, dass es weiße Ostern geben wird. Es gab ja früher so etwas wie eine weiße Weihnacht. Müssen wir uns von so einem Gedanken jetzt schon verabschieden?
Na, weiße Weihnachten waren immer relativ selten. Also da ist vielleicht unsere Erinnerung ein bisschen verklärt. Weiße Weihnachten gehören hier eigentlich nicht so hin. Das ist so einmal in 5 bis 10 Jahren. Aber stimmt natürlich, wenn die Temperaturen weiter zunehmen, wenn die Westwindlagen weiter zunehmen, wird es natürlich immer seltener solche Weihnachten geben. Aber nochmal, weiße Weihnachten sind auch eher selten ohnehin, auch ohne globale Erwärmung.
Forscher haben ja auch untersucht, wie sich die Eiskristalle im Schnee bei typischen Wintertemperaturen im Lauf der Zeit verändern. Nach ein paar Tagen ist es ganz normal, dass die Schneekristalle richtige Metamorphosen durchmachen. Pulverschnee bleibt nicht pulverig, die Schneedecke wird von selbst feuchter. Ist das immer noch so oder wird der Schnee auch in seiner Konsistenz sich verändern?
Ja, der Schnee wird sich auch in seiner Konsistenz verändern, denn die Konsistenz hängt letzten Endes von der Temperatur ab. Wenn wir als Kinder oder vielleicht auch heute noch Schneebälle gebaut haben, dann ging das besonders gut, wenn wir tatsächlich so einen Pappschnee hatten bei warmen Temperaturen. Wenn der Schnee bei kalten Temperaturen gefallen ist, dann war das ziemlich schwierig, mal so Schneeball zustande zu bringen.
Das heißt, man kann jetzt wahrscheinlich in Zukunft besser Schneemänner bauen.
Ja, und natürlich auch Schneebälle, die man dann auch mal werfen kann.
In einem Beitrag ging es ja gerade über die neuen Möglichkeiten, Schnee über das ganze Jahr aufzubewahren. Das sogenannte Snow Farming, wie es auch für Sochi gemacht wurde. Eine Möglichkeit, auf Skipisten bei wärmeren Temperaturen nicht verzichten zu müssen. Was sagen Sie dazu? Ist das eine Möglichkeit, den Schnee nicht ganz zu verlieren oder wird das auf Dauer auch nicht funktionieren?
Das wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Es gibt ja Schneekanonen, die funktionieren aber nur, wenn die Temperaturen hinreichend kalt sind. Insofern ist das nur der verzweifelte Versuch, gegen die Auswirkungen der globalen Erwärmung anzukämpfen. Und ich sag immer, dass man eigentlich die Ursache an der Wurzel packen muss. Und wenn man langfristig tatsächlich noch Schnee haben will, dann sollte man eben die Ursache beseitigen. Das heißt, weniger CO2 ausstoßen. Und das heißt, in der letzten Konsequenz, wir müssen Energie anders erzeugen als zum Beispiel durch die Verbrennung von Kohle.
Wie lange wird es denn in Deutschland überhaupt noch Schnee geben, wenn es so weitergeht?
Wir hatten ja durchaus vor einigen Wochen in Norddeutschland noch ziemliche Minusgrade, aber sie kommen eben seltener. Und das, was ich beispielsweise, der jetzt 60 Jahre alt wird, in diesem Jahr erlebt habe als Kind, das gehört einfach der Vergangenheit an. Also diese Regelmäßigkeit, die wird es beim Schnee nicht mehr geben.
Das war Professor Mujib Latif, Klimaforscher am Geomar-Institut für Meereswissenschaften an der Universität Kiel. Auch wenn wir jetzt im Februar immer noch keinen Schnee haben, wie er genau aussieht, das wissen wir ja alle. Im Grunde ist Schnee auch nichts anderes als gefrorenes Wasser. Aber wenn es dann mal schneit und man ganz genau hinsieht, dann sind die kleinen Schneekristalle doch wunderschön. Und ihre Form ist immer anders. Keine Schneeflocke gleich der anderen. Warum ist das so? Können die Flocken wachsen? Und wenn, welche Rolle spielt das Wachstum für ihre Form? Diesen Fragen geht Harald Garke, ein Schneeforscher an der Universität Regensburg, mit seinen Kollegen auf den Grund. Dabei haben sie vieles über den Schnee herausgefunden. Carmen Wojcik mit Einzelheiten.
Schnee entsteht aus Wassertröpfchen in den Wolken, die sich an kleine Staubteilchen anlagern und erst bei Temperaturen von unter minus 12 Grad Celsius gefrieren. Die kleinen Kristalle nehmen bei ihrer Reise durch den Himmel an Gewicht zu. Sie wachsen, während sie zu Boden fallen, und verändern dabei ihre Form. Die Formenvielfalt und Schönheit der weißen Flocken fasziniert die Menschen seit jeher.
Naja, wenn man mal so eine richtig dicke Flocke hat und die landet so auf dem Ärmel, man guckt da genauer hin, dann ist die richtig stachelig und sieht aus, als wäre sie pieksig. Sie ist es nicht, aber sie sieht erstmal so aus.
Also wir haben ja Schneeregen, der ist ja dann eher so klumpig, matschig. Und der schöne Schnee, finde ich, der sieht immer so sternenartig aus. Also wenn man genauer hinguckt, hat der so ja, Zacken in verschiedene Richtungen und ja, der fällt dann so auch ganz schön.
Schneeflocken können aber auch nadel- und säulenförmig sein. Oder es bilden sich kleine Plättchen an den Spitzen der Kristalle aus, sagt Schneeforscher Professor Dr. Harald Garke von der Uni Regensburg. Wenn es denn mal schneit, stapft er gern mal mit der Lupe vor der Nase durch den Schnee und weiß, kein Schneekristall gleicht dem anderen, wenn er nach einer langen Reise durch den Himmel auf dem Boden angekommen ist.
Je nachdem, wie eben halt das Wetter oben war, auf der Reise ist der zwischenzeitlich unterschiedlich gewachsen. Also es kann sein, dass eben halt erst sich so Platten gebildet haben und dann schießen aus den Ecken Teile von Sternchen hervor. Dann kann es aber auch sein, dass es eben wieder trockener wird und sich wieder so Plättchen an den Spitzen bilden. Je nachdem, wie feucht die Luft ist oder wie die Temperatur ist, wachsen die unterschiedlich.
In feuchten Luftschichten wächst die Flocke besonders schnell und die Form verzweigt sich zu einem stark verästelten Stern. Je trockener die Luft und je kälter sie ist, desto einfacher ist die Form. Der Kristall ist an den Spitzen weniger verzweigt und kleiner. Es schneit auch weniger, wenn es sehr kalt ist. Doch ganz egal, welche Form Schneekristalle auf dem Weg durch die Wolken annehmen, sie alle haben eine Gemeinsamkeit und das sind 6 Spitzen.
Das hat zu tun mit dem Molekularaufbau von Eis. Eis oder auch Schnee, was ja eine Form von Eis ist, ist zusammengesetzt in einem Kristallgitter. Und in diesem Kristallgitter ordnen sich eben halt die Moleküle so an, dass eben das Grundmuster schon 6-fach ist.
An dieses 6-eckige Grundmuster lagern sich in der Natur nun je nach Wetterbedingungen die Wassermoleküle an und der Kristall wächst. Die Bedingungen können auch im Labor künstlich hergestellt werden, sagt Garke. Echte Schneekristalle kann man züchten. Doch die Forscher in Regensburg haben noch eine weitere Möglichkeit gefunden. Sie lassen Schneekristalle in einer Computersimulation virtuell wachsen.
Wir stellen mathematische Gleichungen auf für Schneekristalle und wir behaupten eben halt, dass diese Gleichungen, die wir da untersuchen, dass die den Wachstum von Schnee realistisch beschreiben können. Und wir können eben halt auch am Computer einstellen, wie feucht ist das, wie ist die Temperatur. Da muss man dann halt gewisse Zahlenwerte in dem Computerprogramm verändern. Und so können wir eben halt diese Reise dieses Schneekristalls aus dem Himmel auch am Computer nachbilden.
Ähnliche Gleichungen, mal mit mehr oder weniger erfolgreichen Ergebnissen, hätten Wissenschaftler schon vor 30 Jahren aufgestellt. Garke berechnet das virtuelle Kristallwachstum heute aber mit völlig neuen mathematischen Ansätzen. Seine Computerergebnisse vergleicht er regelmäßig mit realen Kristallen, die ein kalifornischer Schneeforscher in den USA im Labor züchtet. Nur so komme man dem Geheimnis, wieso Schneekristalle so wachsen, wie sie eben wachsen, tatsächlich auf die Spur. Von dem Wissen über das Phänomen Schnee könnten viele profitieren.
In erster Linie interessiert es mich, weil es eben halt einfach schöne Formen sind und ich das einfach spannend finde, diese Schneekristallformen zu verstehen. Das ist einfach wissenschaftliche Neugierde. Aber es ist nützlich. Also Metalle haben eine Kristallform, haben ein Kristallgitter und die wachsen irgendwie. Also wenn Sie jetzt an, was weiß ich, Ihr iPod, Ihre Digitalkamera oder an die Solarenergie denken, da wird eben Silizium gebraucht. Und wenn Sie das herstellen, dann machen Sie das erst flüssig oder gasförmig und lassen das dann wachsen und dann wächst der Kristall. Und wenn Sie das besser verstehen können, dann können Sie eben halt auch diesen Herstellungsprozess verbessern.
Dabei gilt, je gleichmäßiger ein Metallkristall wächst, während er vom flüssigen in den festen Zustand übergeht, desto haltbarer ist er schließlich. In Zukunft könnten Metalle hergestellt werden, die besonders lange haltbar und hart sind. Dafür müssen wir den Herstellungsprozess aber besser verstehen, um das Wachstum kontrollieren zu können. Das Wissen über Schneekristalle kann dabei helfen, denn Metallkristalle verhalten sich so ähnlich wie Schneekristalle. Ein Beispiel.
Wenn man zum Beispiel an eine Solaranlage denkt, da treten Sonnenstrahlen ein auf die Anlage und da sollen die Sonnenstrahlen möglichst wenig reflektiert werden. Und wenn jetzt natürlich der Kristall ganz unregelmäßig aufgebaut ist, dann werden Sonnenstrahlen stark reflektiert und die Energie kann schlecht aufgenommen werden. Wenn man das gleichmäßig wie so eine Platte wachsen lässt, dann ist der Wirkungsgrad viel, viel höher. Insofern kann das helfen.
Bei den Metallkristallen ist es so ähnlich wie in Garkes Computerprogramm, mit dem er virtuelle Schneekristalle wachsen lässt. Je nachdem, welche Temperatur er einstellt, verändert er die Form der einzelnen Flocken. Ob es jedoch tatsächlich in diesem Winter noch einmal schneien wird, das kann Professor Dr. Harald Garke von der Uni Regensburg leider nicht sagen. Auch wenn er manchen Schneebegeisterten damit eine Freude machen würde.
Mir ist am liebsten Pulverschnee, der so leicht wappt. Da sind die Kristalle noch fast zu sehen, aber trotzdem ist er schon so matschig, dass man einen schönen Schneeball draus bekommt. Was ich auch sehr gerne mag, ist eine Schneedecke, die schon vereist ist, auch sehr schön weiß und wenn sie dann in der Sonne glitzert. So einen Schnee mag ich auch. Den Schnee, den ich am wenigsten mag, das ist der braune Schnee. Das ist nämlich dieser Schnee, der dann so matschig ist, wenn es schon getaut hat.
Weiße Kristalle unter der Lupe. Ein Beitrag von Carmen Wojcik. Das Phänomen Schnee, das war der Schwerpunkt heute in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich geht es um einen Roboter, und zwar um einen, der selbstständig lernen kann. Roboter, die selbstständig lernen oder auch neue Dinge wahrnehmen und darauf reagieren können, sind eine tolle Vorstellung. Kommen aber immer noch nur in Science-Fiction-Filmen vor. Es könnte solche Roboter aber in Zukunft auch in der Realität geben. Das haben Wissenschaftler in Berlin jetzt herausgefunden. Daniela Remus mit Informationen über den aus der Science-Fiction nun bei uns ankommenden lernfähigen Roboter.
Ein kleines Fahrzeug. Es sieht aus wie ein Lego-Auto, allerdings wie eins, das herumkurven kann. Doch wohin es fährt, ist weder zufällig noch vorprogrammiert, erklärt Martin Navrot, Professor für Neurowissenschaften und Neuroinformatik an der Freien Universität Berlin.
Also das Besondere an diesem kleinen Roboter, der sieht eigentlich aus wie ein Spielzeugroboter, wenn man so möchte. Der sitzt in einer Arena und muss kleine Aufgaben lösen. Und das Besondere, was er kann, ist jetzt lernen. Er lernt sehr schnell und auf eine ganz simple Art und Weise, zum Beispiel Farben zu assoziieren, also zu verknüpfen mit einer Belohnung. Das heißt, er kann lernen, rot ist etwa eine gute Farbe für mich, ebenso wie eine Biene zum Beispiel eine rote Blüte, die einen besonderen Duft hat, assoziiert mit einem hohen Nektaraufkommen.
Auf den kleinen Roboter haben Martin Navrot und seine Kollegen eine Kamera gebaut. Die funktioniert wie ein Auge und schickt die Bilder von den roten und blauen Hindernissen am Rand des Versuchsfeldes weiter, und zwar zu einem Computer. So funktioniert auch die klassische Robotik. Aber das Besondere an dieser Vorgehensweise der Berliner Wissenschaftler ist, dass sie den Computer mit Strukturen versehen haben, die sie der Natur abgeguckt haben. Die Forscher aus so unterschiedlichen Disziplinen wie der Neurobiologie oder Informatik haben nämlich versucht, das Gehirn der Honigbiene nachzubauen, zumindest einige von dessen grundlegenden Fähigkeiten. Herausgekommen ist das künstliche Minigehirn des kleinen Roboters mit einigen hundert künstlichen Neuronen.
Wir versuchen das 1:1 biologisch umzubauen, also eine Computersimulation, da ist der Computer nur noch eine Hülle. Was darin arbeitet, ist ein analog arbeitendes kleines Gehirn. Die elektrischen Signale werden danach simuliert und so weiter, die sind verknüpft. Das eigentliche Rechnen, wenn Sie so möchten, oder die Verarbeitung, das Prozessieren, passiert eben in diesem Gehirn und nicht im Computer als solches.
Das künstliche Minigehirn arbeitet strukturell also wie ein natürliches Gehirn. Die natürlichen Prozesse, die in einem Gehirn ablaufen, das Erregen von neuronalen Netzwerken, das Weiterleiten dieser Erregung, das alles wird hier künstlich nachgeahmt. Darüber hinaus aber kann dieses künstliche Gehirn sogar lernen. Es unterscheidet zwischen den Farben Rot und Blau. In der kleinen Versuchsarena lernt das Roboterfahrzeug, die Farbe Rot anzusteuern. Und zwar dadurch, dass die Wissenschaftler zu Beginn jedes Mal, wenn das Fahrzeug zufälligerweise auf ein rotes Objekt zusteuerte, eine sogenannte Belohnungsnervenzelle aktivierten. Und zwar durch einen Lichtstrahl. Dadurch lernte das Roboterfahrzeug, die roten Objekte auszuwählen und anzufahren.
Der Roboter hat Sensoren, zum einen die Kamera und eben einen Extrasensor, der auf helles Licht reagiert. Und das Neuron, das für die Belohnung zuständig ist, ist aktiv dann, wenn dieser Lichtblitz kommt. Und nur wenn dieser Lichtblitz aktiv ist, nur dann kann es eben ein Lernen geben, nämlich eine Verknüpfung zwischen dem sensorischen Eingang und dem Lichtblitz.
Das Belohnungssystem in natürlichen Gehirnen ist ganz entscheidend für das Erlernen von Verhalten. Honigbienen, die Vorbilder dieses Robotergehirns, fliegen dorthin, wo sie den meisten Nektar finden. Und auch Säugetiere versuchen, die Situationen zu wiederholen oder durch ihr Verhalten hervorzurufen, bei denen die Botenstoffe aktiv werden, die ein gutes, belohnendes Gefühl verursachen, wie etwa das Dopamin. Eine weitere Besonderheit an dem Berliner Experiment ist, dass das künstliche Minigehirn nicht nur in der Lage ist zu lernen, sondern dass es sich dieses Lernen offenbar sogar merken kann. Plastizität nennen Neurowissenschaftler diese Möglichkeit von Gehirnen, bis ins hohe Alter veränderbar zu sein, durch Erfahrungen, Reize oder Wiederholungen. Und ganz offenbar verfügt auch das künstliche Minigehirn über ein gewisses Maß an Plastizität.
Dieses Lernen passiert eben in kleinen Synapsen. Das heißt, die Verbindungen zwischen den Neuronen sind plastisch, wie wir das nennen, genauso wie im Gehirn. Und diese Plastizität ist eben abhängig von der Erfahrung und der Belohnung. Das Besondere ist jetzt eben, dass es vollkommen anders zu dem klassischen Zugang zur künstlichen Intelligenz. Also bei anderen Robotern ist das so, da läuft ein Programmcode, da steht drin, wenn du das erfährst und das siehst, dann mache dies und jenes. Das alles gibt es hier nicht. Es gibt kein Programm mehr, es gibt keinen Code, sondern es gibt nur ein kleines Gehirn.
Die klassische Robotik arbeitet seit Jahren daran, Computer bzw. Roboter zu entwickeln, sodass sie möglichst eigenständig reagieren oder sogar lernen können, um den Menschen gefährliche oder stupide Arbeiten abzunehmen. Um das zu realisieren, setzt die Robotik auf immer ausgefeiltere Programme. Neue Technologien und Verarbeitungsstrukturen haben diese Technik vorangebracht. So gibt es mittlerweile nicht nur unzählige Industrieroboter, sondern auch Unterhaltungsroboter wie der Hund Aibo von Sony. Aber wenn komplexe Problemlösungen erforderlich sind, dann müssen diese Roboter bisher immer passen, erklärt Herbert Werner, Professor für Regelungstechnik von der Technischen Universität Hamburg-Harburg.
Wie Maschinen lernen, das ist ein Thema, damit beschäftigt man sich eigentlich schon Jahrzehnte. Also Frank Rosenblatt in den 50er Jahren, der das erste Perzeptron entwickelt hat, was man damals auf Forcerechnern hat laufen lassen. Jetzt versucht man autonome Roboter wirklich dahin zu bringen, sich selbst ihre Umgebung anzueignen und selbstständig Aufgaben zu lösen.
Noch sind Martin Navrot und seine Kollegen am Anfang dieses relativ neuen Forschungsfeldes. Doch durch das Kopieren natürlicher Vorgänge hoffen sie, schon bald noch weiter voranzukommen, als es ihnen jetzt mit diesem neuen, künstlichen Minihirn gelungen ist.
Ein neuer, lernfähiger Roboter mit Gehirn. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Spinnen. Seit 350 Millionen Jahren gibt es sie auf der Erde. Die achtbeinigen Krabbeltiere sind im Regenwald genauso zu Hause wie in Steppen, Wüsten oder im deutschen Wald. Sogar im Wasser können manche Spinnen leben. Über 40.000 verschiedene Arten sind weltweit bekannt. Und alle sind anders. Ursula Storost mit neuen Erkenntnissen über Spinnen, die nicht nur für die Evolutionsforschung viel interessanter sind als bisher gedacht, sondern sie sind scheinbar auch fähig, in sozialen Gemeinschaften zu leben.
Von wegen Ekel und Igittigit, die Biologin Jutta Schneider gerät ins Schwärmen, wenn sie über Spinnen redet. Sie untersucht seit Jahren die achtbeinigen Tiere, die Vielfalt ihres Aussehens, die Balztänze der Männchen, die extrem reißfesten Seidenfäden ihrer feinmaschigen Netze begeistern die Wissenschaftlerin.
Es gibt kaum eine interessantere Tiergruppe als die Spinnen. Die haben ein interessantes Paarungsverhalten. Und die haben ein interessantes Sozialverhalten.
Sozialverhalten, so die Professorin an der Hamburger Universität, zeigt sich zum Beispiel in der Brutpflege.
Es gibt zum Beispiel Spinnen, die Brutpflege betreiben, die so weit geht, dass die kleinen Spinnchen ihre Mutter aussaugen, dass die Mutter ihren gesamten Körper bereitstellt als Nahrungsgrundlage für die Jungen.
Jutta Schneider gehört zu einer Gruppe von Wissenschaftlerinnen aus Hamburg und Sydney, die sich mit dem Sozialverhalten der Spinnen beschäftigen. Und dabei viele neue Erkenntnisse gewonnen haben, sagt die Diplombiologin Jasmin Ruch. Sie hat sogenannte soziale Krabbenspinnen aus dem australischen Eukalyptuswald untersucht.
Sozial nennt man eigentlich die Spinnen, die für lange Zeit gemeinsam in einem Nest leben. Also die kooperieren beispielsweise, indem sie gemeinsam diese Nester konstruieren, wie in so einer Kommune, sage ich jetzt mal. Und da betreiben sie gemeinsam Brutpflege, fangen zusammen Beute, fressen zusammen.
Jasmin Ruch holt eine Art großes Einwegglas mit Krabbenspinnen aus dem Nebenraum. Kleine graue Leiber pressen sich aneinander.
Die Weibchen sind so ungefähr einen halben Zentimeter lang und tatsächlich sehen die eben so ein kleines bisschen aus wie Krabben, daher kommt auch der Name.
Bei dieser Spinnenart versorgen Weibchen auch Jungtiere, die aus benachbarten Nestern eingewandert sind, erklärt Jasmin Ruch. In einer gerade abgeschlossenen Studie wollten die Wissenschaftlerinnen herausfinden, ob sich Mütter mit ausschließlich eigenem biologischem Nachwuchs bei der Brutpflege anders verhalten als Mütter mit gemischt biologischem oder gar nur fremdem Nachwuchs. Ergebnis: reine Geschwisterkinder wurden besser versorgt als gemischte Gruppen.
Und das war eben unabhängig davon, ob diese Geschwistergruppen mit der eigenen Mutter gelebt haben oder mit einer Stiefmutter.
Die Mütter mit gemischter Kinderschar haben lieber selber gefressen, anstatt den Nachwuchs zu versorgen, sagt die Biologieprofessorin Marie Herberstein von der Macquarie University in Sydney. Denn Nichtgeschwister zanken offenbar zu viel untereinander.
Die braven Kinder kriegen mehr. Die Kinder, die miteinander kooperieren, die werden belohnt von der Mutter. Also scheinbar ist das ganz offensichtlich für das Muttertier, dass die kooperieren und da kriegen sie einfach mehr Fressen.
Seit kurzem wissen die Forscher, wenn Spinnen kooperieren, bevorzugen sie nahe Verwandte, sagt Jasmin Ruch.
Und haben gefunden, dass beispielsweise Geschwister erfolgreicher Beute überwältigen, weil sie nämlich auch als Gruppe angreifen. Das passiert eben viel weniger, wenn die Tiere nicht verwandt sind.
Verwandte unterstützen sich, Nichtverwandte betrügen eher, so Jutta Schneider. Beispiel: Geschwister, die eine Beute verzehren wollen, beteiligen sich am Verflüssigen des Kadavers, indem sie alle ihre Verdauungsenzyme hineinspucken, damit sie dann das Beutetier aussaugen können.
Während wenn sie nicht verwandt sind, dann denkt sich, jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt, der eine oder andere, ach, jetzt warte ich doch mal, bis die anderen ihre Verdauungssäfte da hineingespuckt haben und ich sauge dann nur. Und so kann es dann praktisch zu Betrügereien in der Gruppe kommen.
Woran die Spinnen aber erkennen, dass sie verwandt sind, ist bisher nicht geklärt.
Wahrscheinlich gibt es ganz ähnlich wie bei Insekten etwas auf der Oberfläche. Das ist ein chemisches Signal und das können die lesen. Die können also sagen, hier, das schmeckt oder riecht wie mein Geschwister und das riecht wie mein Nichtgeschwister. Und weil sie das dann irgendwie erkennen, arbeiten die dann besser zusammen.
Woran es liegt, dass Tiere überhaupt in sozialen Verbänden zusammenleben, ist eine der großen offenen Fragen der Biologie, sagt Marie Herberstein.
Wie kommt es zu dieser hohen Sozialität? Und diese Krabbenspinnen und auch andere Spinnen sind, glaube ich, ein sehr gutes Modell, an dem wir testen können, wie kleine Schritte passieren können, die das Zusammenleben unterstützen, wo es dann in der Länge der Evolution zu diesen hochsozialen Arten kommen kann.
Es muss, mutmaßt Marie Herberstein, ökologische Zusammenhänge geben, einen ökologischen Druck, der bewirkt, dass Tiere alleine oder in sozialen Gruppen leben.
Zum Beispiel gibt es diese solitären Krabbenspinnen. Wenn die auf einer wunderbaren offenen Wiese mit vielen Blüten, die sitzen gerne auf Blüten, leben mit vielen, vielen Bestäubern, dann lebt man alleine da wie Gott in Frankreich, überhaupt kein Problem. Aber im tiefen Eukalyptuswald, wo es weniger Insekten gibt, alleine ein Leben zu verrichten, ist vielleicht schwieriger als in einer Gruppe, wo man eben gemeinsam eine Beute attackieren kann.
Dass manche Spinnen sozial zusammenleben, sei noch ein ganz besonderer Fall und ein ungeklärter, so Marie Herberstein. Denn Spinnen sind eine hochaggressive Spezies und eigentlich sind sie sich gegenseitig Spinnefeind.
Also um ein Zusammenleben überhaupt, dass das möglich wird, müssen sie ja sehr viel an ihrem aggressiven Verhalten ändern. Deswegen, wenn auch immer wir soziale Spinnen finden, hat das wirklich einen ganz starken Grund, einen ökologischen Grund wahrscheinlich, dass die sozial sind. Das ist kein Zufall.
Die unerwartete soziale Seite der Spinnen. Ein Beitrag von Ursula Storost.
Aus der Wissenschaft.
Für Archäologen eine Sensation. In einem Wald in Rheinland-Pfalz ist ein wertvoller Schatz aus der Römerzeit aufgetaucht. Ein einmaliger Fund aus Gold und Silber. Goldene Verzierungen eines Gewands, ein Silberteller, eine Silberschale und Reste eines vergoldeten und auch eines versilberten Klappstuhls. Der Wert der ganzen antiken Stücke liege bei weit mehr als 1 Million Euro, so Experten. Der einzige Nachteil des spektakulären Fundes? Der Schatz ist nicht von Forschern entdeckt worden, sondern von einem Schatzsucher. Der hatte illegal ohne Genehmigung mit seinen Grabungen begonnen und den Fundort dabei zerstört. Um alles rund ums Gehirn und Nerven ging es Tausenden von Experten bis Mitte der Woche bei einem Kongress im International Congress Center in München. Die Neurowoche ist eine der 3 größten neuromedizinischen Fachtagungen weltweit. Wissenschaftler aus der Neurologie, Neurochirurgie und vielen anderen Bereichen treffen sich alle 4 Jahre zu diesem Kongress, um sich eine Woche lang über ihre neuesten Ergebnisse und Forschungen auszutauschen. Diesmal war es unter dem Motto Köpfe, Impulse, Potenziale. Der Kongress sollte Impulse für die Forschung, Prävention, Diagnose und Therapie von Erkrankungen des Gehirns und der Nerven geben, so die Organisatoren. Dickhäuter heißen sie nicht umsonst. Die sensiblen Elefanten spenden sich sogar Trost in schweren Situationen, wie von Wissenschaftlern in einer Studie gerade herausgefunden wurde. Ein Jahr lang beobachtete ein Psychologe und Biologe gefangene Elefanten in Nordthailand. Die asiatischen Dickhäuter würden gestresste Artgenossen trösten, indem sie mit ihnen kuscheln und beruhigende Töne von sich geben. Manchmal würden die Tiere sich auch einfach gegenseitig mit dem Rüssel das Gesicht streicheln oder dem gestressten Artgenossen den Rüssel in den Mund stecken. Manchmal geben die Tiere dabei auch einen auffällig hohen, zwitschernden Laut von sich.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Es kommt immer wieder vor, in Restaurants oder in großen Küchen. Die Fritteuse fängt Feuer. Und das ist nicht ungefährlich. Solche Fettbrände setzen schnell eine ganze Küche in Brand. Und weil das so ist, gibt es automatische Löschsysteme. Bevor sie zum Einsatz kommen, müssen die Anlagen aber getestet werden, ob sie funktionieren und ob sie sicher sind. Das wird am Zentrum für Brand- und Explosionsschutz in Dortmund gemacht. Ineas Roch war dort und hat einen außergewöhnlichen Test beobachtet.
Die Prüfhalle erinnert an einen kleinen Flugzeughangar. Ich stehe hier draußen vor dem Eingangstor und gehe jetzt mal durch das Tor hinein. Igitt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir andere Schuhe angezogen. Der Boden ist mit einer schmierigen, seifigen Schicht überzogen. Es ist dreckig hier drin, dunkel, es riecht nach Öl. Die Halle ist erleuchtet von einem Baustrahler und man sieht jetzt, die Wände, die sind dreckig, die sind schmierig verrußt, denn hier werden Brände simuliert, Fettbrände. Und bei einem solchen Fettbrand bin ich gleich dabei, bei der DMT in Dortmund, im Zentrum für Brand- und Explosionsschutz. Früher hat die DMT Forschung und Entwicklung für den Bergbau gemacht, heute macht sie Materialtests und Abnahmeprüfungen für externe Kunden. Und heute wird hier ein Löschsystem für Fritteusen getestet. Dafür ist hier in der Mitte der Halle auch schon eine Wanne aufgebaut. Sie steht auf Füßen, ungefähr kniehoch, wie eine flache Badewanne, ungefähr so tief wie eine Hand. Und die Mitarbeiter füllen jetzt hier Öl in diese Wanne. Das ist ganz normales Speiseöl aus Flaschen, wie man sie im Supermarkt kaufen kann. Zu meinen Füßen steht auch noch eine ganze Palette. 120 Liter Öl kommen jetzt hier in diese Wanne. Und unter der Wanne, da sind drei Gasbrenner. Die Gasbrenner werden angemacht, das Öl in der Wanne wird erhitzt und über dieser Wanne, da ist ein Metallrohr angebracht, hier in Kopfhöhe, einmal quer durch die ganze Halle und an diesem Metallrohr sind vier Düsen. Aus diesen Düsen kommt gleich das Löschmittel. Hier draußen vor der Halle haben sich schon ein paar Leute versammelt. Das sind Leute von der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel, das sind Leute vom Hersteller, die hier ihr Löschsystem prüfen lassen wollen und Mitarbeiter der DMT.
Sonst keiner, mir rennt da keiner rein, niemand. Ich bin dafür verantwortlich, dass alle heute
anwenden. Unter anderem Jan Klemme, er ist Versuchsingenieur und leitet hier das Projekt, Mitte 30 und trägt Feuerwehrkleidung. Herr Klemme, die Menge an Öl, die Sie hier erhitzen werden, die ist beeindruckend. 120 Liter, ist das gefährlich?
Sollte die Löschanlage funktionieren, ist der Brand sehr schnell im Griff. Sollte sie doch versagen, ist es schon gefährlich. Das heißt, die ganzen Zivilisten werden draußen bleiben.
Und ich auch.
Sie auf jeden Fall auch, wie die restlichen Mitarbeiter hier. Und nur wir seitens dem Team mit der Feuerwehrschutzkleidung, mit Atemschutzgerät, werden dann den Brand bekämpfen.
Jan Klemme hat sich jetzt einen Feuerwehrhelm aufgezogen und nimmt eine Gaspistole in die Hand. Er geht jetzt in die Halle und zündet unter der Fettwanne die Gasbrenner an. Und sofort schlagen die Flammen hoch. Links und rechts züngeln sie an den Rändern der Wanne. Ich stehe hier ganze 6 Schritte entfernt und trotzdem spüre ich die Wärme auf meiner Haut. Man kann das Feuer, man kann das Rauschen des Gases, das Züngeln der Flammen sogar hören von hier aus. Seit 30 Minuten wird das Fett jetzt schon erhitzt. Das hat eine Temperatur von ungefähr 300 Grad. Jeden Augenblick wird es soweit sein und sich selbst entzünden. Die Wanne, die dampft jetzt auch richtig. Grauschwarzer Qualm steigt auf. und es riecht nach so einer Mischung aus verbranntem Gummi und altem Fett. Toll, ich habe nicht nur die falschen Schuhe an, sondern wahrscheinlich riecht nachher auch noch meine Jacke schön nach verbranntem Fett. Das Fett hat jetzt gerade angefangen zu brennen. Das Feuer unten runter wurde ausgemacht. Es herrscht jetzt hier gespannte Stille. Das Fett in der Wanne, das brennt jetzt von sich aus. Das ist eine dunkelorange Flammenwand. Und jetzt mit einem Zischen setzt die Löschanlage ein. Das Feuer bäumt sich noch einen Augenblick auf. Es gibt eine ganze Menge Qualm. Dieses Löschmittel, das heißt Fettex, wird hier auf die Flammen gesprüht. Es ist alles hier total verqualmt. Und das Feuer ist zumindest oberflächlich gelöscht. Hier brennt nichts mehr, keine Flammen züngeln. Aber das Fett, es brodelt noch. Die Oberfläche verwandelt sich in eine schmierig-gelige Konsistenz. Ist ein bisschen wie flüssiger Gips, wie Kleister sieht das aus. Es blubbert, dieses chemische Löschmittel, das benetzt jetzt die ganze Oberfläche und schließt das Fett richtig ein. Diese schmierige, gelige Flüssigkeit, das Öl zusammen mit dem Löschmittel, das quillt über die Ränder der Wanne. Jan Klemme ist hier der Prüfingenieur und Projektleiter. Können wir jetzt in die Halle gehen?
Ja, jetzt ist wieder sicher. Wir haben den Brand gelöscht und wir haben keine Rauchentwicklung mehr. Deswegen können wir wieder reingehen.
Die Wanne steht jetzt in einer schmutzig-gelben Pfütze aus Fett und Löschmittel. Das ist eine ziemliche Schweinerei. Da müssen Sie heute ordentlich putzen.
Wir selber putzen zum Glück nicht. Wir haben eine Reinigungsfirma bestellt, die das für uns erledigen. Das sind Profis, die können diesen Part. Das tun wir uns selber nicht an.
Wenn Sie hier so sehen, wie so ein Fritteusenbrand abläuft, können Sie überhaupt dann noch guten Gewissens im Schnellimbiss Pommes bestellen?
Das tue ich eh nicht, aus anderen Gründen. Aber dafür gibt es die Löschanlagen ja, dass vor allem die Mitarbeiter, die an der Fritteuse stehen, geschützt sind.
Experten der DMT in Dortmund untersuchen Löschsysteme für Fritteusen. Und ich bringe jetzt erstmal meine Jacke in die Reinigung, denn die riecht nach diesem Versuch wie ein ganz, ganz mieser Schnellimbiss.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Ineas Ruch. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam heute von der CD Epiphany von David P. Stevens. Sie ist erschienen beim Label Santifly Music Group. Mein Name ist Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.